Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Nicht mehr lange. Dann verwandeln wir gemeinsam mit euch und 10 Mega-Acts das Stoppelmarktgelände in die Partymeile 2023. Lasst uns gemeinsam mit Cordeniak, Mia Julia und Micky Krause Fechter zum Beben bringen. Ladio, das Party Open Air am 20. Mai in Fechter. Tickets online und in allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge der Auszeit, dem Sportpodcast der OM Medien Sportredaktion. Mein Name ist Carsten Boning, Leiter der Sportredaktion, und mein heutiger Gast ist Mario Neumann. Mario, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Auszeitstudio. Schön, dass du da bist.
Hallo Morgen, dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Beginnen wir vielleicht mit einer kurzen Vorstellung meines Gastes. Mario Neumann, 56 Jahre alt, aus Seewülten seit Januar, Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Oite. Davor unter anderem 6 Jahre Co-Trainer in Kloppenburg, 7 Jahre Co-Trainer beim SV Meppen. Geboren in Stolberg im Erzgebirge, aufgewachsen in Zwickau. Als Profi Torwart unter anderem 59 Zweitligaspiele für Carl Zeiss Jena und seit mittlerweile 24 Jahren heimisch im Oldenburger Münsterland. Mit Mario Neumann möchte ich sprechen über den Landesliga-Abstiegskampf in Oite, über Zweitliga-Fußball in Jena, über Edin Terzic und Thorsten Frings, einen Kofferträger in Oldenburg und Babysitter in Zwickau. Mario, beginnen wir mit der Aktualität, mit dem Abstiegskampf in der Landesliga. Du bist im Januar beim VfL Oite eingestiegen, die Bilanz bisher 4 Siege, ein Remis, 2 Niederlagen. Zufrieden mit der bisherigen Ausbeute?
Nein. Ja, also die 2 Niederlagen haben wehgetan, ja, weil wir die auch zu Hause erlitten haben. Wir haben gegen Friesia Wilhelmshaven geführt, geben das dann her. Mit einem Halbzeitpfiff liegen wir dann 2-1 zurück, verlieren unterm Strich 3-2. Ja, und letzte Woche das Derby gegen Holdorf, durfte man eigentlich nicht verlieren, weil die Chancen da waren, um zumindest einen Punkt zu holen.
Der VfL Oite lag nach 5 Niederlagen in Serie vor der Winterpause ja am Boden. Warst du zu Beginn deiner Tätigkeit mehr Psychologe als Trainer?
Ja, was vielleicht ein Vorteil war, dass mich nicht interessiert hat, was vorher war. Ja, dass ich mich auf das Jetzt konzentriert habe, und das habe ich auch der Mannschaft gesagt, und dadurch habe ich ihr, glaube ich, auch ein bisschen Druck genommen. Ja, und man sieht an den Leistungen der Jungs, dass sie willig sind. Ja, was ja vorher auch immer anders prognostiziert worden ist. Ja, aber die Trainingsbeteiligung ist bei 100%. Ja, und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg.
Blau-Weiß-Papenburg droht ja gerade aktuell der Abstieg aus der Oberliga, mit der Folge, dass es in der Landesliga bei diesen 6 Absteigern bleibt. Wie bewertest du die aktuelle Lage gerade für heute? Ihr seid im Rennen. Beschreib mal kurz, wie hat sich die Lage entwickelt für euch?
Ja, aufgrund unserer Bilanz, die wir jetzt erzielt haben, haben wir es in der eigenen Hand. Ja, und das ist ein Vorteil. Also wenn du immer abhängig bist von anderen und gucken musst, wie haben die gespielt, ist es schwer. Ja, klar, es ist eine wahnsinnige Last mit diesen 6 Absteigern, aber die Regularien sind nun mal so. Und nochmal, wir haben es selbst in der Hand und es sind noch 24 Punkte zu vergeben.
Der VfL Oite spielt mittlerweile seine 18. Saison in der Landesliga, unterbrochen eigentlich nur von 2 Spielzeiten in der Oberliga. Ein Abstieg in die Bezirksliga wäre dann doch eine Zäsur für diesen Club. Erhöht das den Druck für diese Mission, die du da übernommen hast?
Also ich spüre keinen Druck, ja, also von keinem. Also sagt keiner, wir müssen jetzt die Landesliga halten und. Also, aber es ist unser Anspruch oder der Anspruch des VfL Oite, in dieser Liga zu bleiben. Und wenn man sieht, dieses Schmuckstück, was am Euterberg entsteht, dann wäre es fahrlässig, den Landesliga-Startplatz herzugeben.
Wir haben inzwischen Ende April und ja, nach wie vor ist nicht klar, wie deine Zukunft aussieht. Beim Dienstantritt hieß es, ja, dass du gerne wieder im Profifußball arbeiten möchtest und auf eine entsprechende Anfrage hoffst. Wie lange kann der VfL Oite noch warten? Irgendwann muss es ja mal Planungssicherheit geben.
Ja, sicher. Der VfL Oite muss Planungssicherheit haben. Im Fußball kann man nie richtig planen. Ja, da kann es einmal schnell gehen oder es kann lange dauern. Stand jetzt liegt kein Angebot vor vom höherklassigen Fußball. Und das ist der Stand. So, Gespräche laufen, auch mit dem VfL Oite. Und dann werden wir schauen, wo die Reise hingehen wird.
Gibt es da jetzt einen Fahrplan für die nächsten 1, 2, 3 Wochen, wie
irgendwann muss es ja auch konkret werden.
Ja, also wir haben jetzt nicht gesagt, morgen muss ich mich entschieden haben oder morgen liegt ein Angebot auf dem Tisch. Es sind viele Sachen, die vorbesprochen werden müssen, ja, was auch Perspektive betrifft. Wo geht der Weg hin, das VfL heute? Ja, das sind ja auch so Sachen, die, wenn man so ein bisschen ambitionierten Fußball haben möchte, ja, was mich dann auch interessiert, wo der Weg hingehen soll, das VfL.
Bist du in dieser Konstellation derjenige, der vielleicht ein bisschen mehr Druck macht, um eine Entscheidung zu treffen, oder ist es dann doch der Verein?
Also der Verein möchte schon irgendwann eine Entscheidung haben, weil die müssen ja auch planen. Auf der anderen Seite möchte ich auch schon wissen, was hat der Verein vor? Ja, so wenn man jetzt sagt, wir wollen jetzt die nächsten 10 Jahre in der Landesliga spielen, und man ist ein bisschen ambitioniert als Trainer, dann ist das vielleicht ein bisschen zu wenig.
Du hast in der Vergangenheit, das kann man ja glaube ich so sagen, vom Fußball gelebt, es war dein Job. Seit dem Aus in Meppen im vergangenen Sommer wartest du jetzt auf diese Anfrage aus dem bezahlten Fußball. Wie schwer war bzw. ist es in diesem Schwebezustand? Es kommen ja immer neue Lizenztrainer nach. Gerät da irgendwann ein 56 Jahre alter Coach mit reichlich Co-Trainer-Erfahrung in Vergessenheit?
Ja, das hoffe ich natürlich nicht, dass man in Vergessenheit gerät, weil ab und zu haben wir auch ein bisschen gute Arbeit geleistet. Klar tut es weh, dass der Vertrag damals in Meppen nicht verlängert worden ist und ich ausgeschieden bin zum 30.06. Ja, es waren 7 sehr, sehr schöne Jahre und auch erfolgreiche Jahre. Ich hätte nach Mannheim mitgehen können zu meinem alten Wegbegleiter Christian Neithardt, aber dieses Gesamtpaket passte einfach nicht. Familie, der Standort Mannheim, ja, das war ein Paket, was nicht vereinbar war. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden, das nicht zu machen. So, und da ist die Situation eben so, wie sie jetzt ist, so dass ich Arbeit suchen bin auf dem Trainermarkt. Ja, und jetzt muss ich eben für mich irgendwann die Entscheidung fällen, wie lange ich noch warten möchte oder ob ich nicht vielleicht ja über eine andere berufliche Schiene nachdenke.
Zu der Zeit in Meppen kommen wir gleich noch. Ich würde gerne erstmal in Kloppenburg anfangen. Du warst 6 Jahre lang die rechte Hand von Jörg-Uwe Klütz beim BV Kloppenburg. Zu den Spielern in eurer Zeit gehörten André Breitenreiter und Edin Terzic. Gibt's noch Kontakt zu den beiden?
Nein, leider nicht. Breite sehe ich ab und zu mal bei Trainerfortbildung. So, dann tauscht man sich mal aus, redet über die schöne Zeit in Kloppenburg. Ja, mit Edin leider nicht mehr. Wir sind uns nicht mehr über den Weg gelaufen. Ist schon ein toller Weg, den die beiden da auch gegangen sind als Bundesliga-Trainer. Ja, kann man nur den Hut ziehen und Respekt zollen.
Wie geht's Jörg-Uwe Klütz? Was macht er gerade?
Ja, Klütz hat ja schon parallel damals sich ein zweites Standbein aufgebaut mit einer Malerfirma und Fenster- und Türenfirma, so dass er sehr, sehr beschäftigt damit. Und ja, wenn er viel beschäftigt ist, läuft das dann wahrscheinlich auch gut.
Ja, und Fußball ist abgehakt, das Thema, oder?
Mein letzter Stand war, dass er die A-Jugend von Mümmellage oder so trainiert hat, weil er sein Junior gespielt hat.
Den BVC gibt's inzwischen nicht mehr. Wie hast du den Niedergang des BVC erlebt? Es waren ja mehr als, ich glaube, über 10 Jahre, 17 Jahre waren es ja, glaube ich, insgesamt, die der BVC dein Verein war.
Ja, also ich bin am 17. Januar 99 eingestiegen beim BV Kloppenburg als Spieler und dann später in verschiedenen Positionen, Co-Trainer, Trainer zweiter Mannschaft, Torwarttrainer, sportlicher Leiter. Es ist schon bitter, weil 2015, wo sich die Wege von Klützer und von mir vom BVC getrennt haben, haben wir die Mannschaft als Regionalligist übergeben. Ja, und wenn man dann überlegt, im 100-jährigen Jahr des Bestehens ist der Verein am Boden gewesen. Da macht das einen schon traurig. Ja. Und es zeigt aber auch, dass die Stadt Kloppenburg keine Sportstadt ist. Ja, weil man hatte so das Gefühl, man hat einfach nur darauf gewartet, dass der Verein am Boden ist. Ja, klar hat man mit Sicherheit viele Fehler auch gemacht. Man hat sich für sehr elitär gehalten. Ja, man hat wenig Vereinsleben gelebt. Ja, und das waren, glaube ich, so die Hauptgründe, warum dann auch ja nicht so eine Macht in der Stadt da war, um den Verein zu retten. Also mein Stand ist jetzt, dass der Verein immer noch im Insolvenzverfahren ist. Ja, also der Verein ist noch nicht abgewickelt, aber es spricht ja auch für sich, dass sich keiner bereit erklärt, jetzt anzupacken. So, also ich nehme an, dass der Verein jetzt irgendwann beerdigt wird und dann aus dem Register wird das dann, glaube ich, rausgelöscht. Ne?
Du hast gerade den Begriff Sportstadt gewählt. Jetzt bist du hier in Vechta. Hier gibt es einen Basketball-Zweitligisten, Volleyball-Zweitligisten, Handball-Drittligisten, Fußball-Landesligisten. Vechta ist dann demnach eine Sportstadt.
Also ich habe so den Eindruck, auch wie das so gelebt wird. Ich war am Samstag bei Rasta und das gefällt mir schon sehr gut. Also was auch so die Mischung des Publikums. Ja, man kann nicht sagen, das sind Klientel, nur junge Leute, nur ältere Leute. Es ist alles bunt gemischt. Ja, und so ist auch beim Volleyball, Handball, was du sagst, und auch, wie gesagt, auch was die Stadt auch investiert in Sportstätten, in infrastrukturelle Sachen, das ist schon aller Ehren wert.
2015 folgte dann für dich der Wechsel nach Meppen als Co-Trainer von Christian Neiter. 2017 dann der Titel in der Regionalliga Nord, gefolgt von den Aufstiegsspielen gegen den Südwestmeister Waldhof Mannheim. War das schönste Erlebnis, da aufgestiegen zu sein in deiner Karriere? So diese Party in Meppen da?
Ich habe ja den Aufstieg schon mal miterleben dürfen in Jena. Das war auch ein tolles Erlebnis, aber das als Trainer hat das manchmal so ein bisschen aufgewertet, weil man das selbst mitentwickeln konnte. Und wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, dieses Jahr, wo wir aufgestiegen sind, war das Jahr, wo der Verein sich überlegt hat, wir fahren runter mit dem ganzen Aufwand. Erstmal, weil das Geld nicht mehr so da war oder man nicht mehr dieses Geld so investieren wollte. Ja, und dann kursierte dann in den Medien, Meppen schwenkt um zum Feierabendfußball, so, wo viele gedacht haben, oh, jetzt geht's aber richtig im Bach runter. Und wir hatten aber das Glück, dass wir aufgrund der Sponsoren die Spieler auch fürs Training frei bekommen haben. Und das heißt, wir konnten im Hellen trainieren. Und das ist ein Privileg, wenn du als Sportler, als Fußballer im Hellen trainieren kannst und nicht abends da bei Funzellicht und dann raus musst. Und das war eine gute Geschichte, ja, wo man im Nachhinein sagen muss, dass das auch so ein bisschen der Türöffner war. Es hat eine gewisse Eigendynamik angenommen. Wir haben von den ersten 10 Spielen die ersten 9 gewonnen, haben unser erstes Spiel in Wolfsburg dann verloren. So, und dann nahm das so seinen Lauf. Und das entscheidende Spiel war dann zu Hause gegen Lüneburg, mal auf dem Mittwochabend, wo wir dann hinten raus 2-1 gewonnen haben. Und dann stand eigentlich so fest, uns kann keiner mehr aufhalten. Ja, und dann konnten wir uns dann auch schon frühzeitig beschäftigen mit unseren Relegationsgegnern. Im Südwesten war es noch nicht klar, da war es entweder Elversberg oder Mannheim. Und haben sich Christian und ich dann reingeteilt mit Spielbeobachtung, haben beide Gegner analysiert. Und dann ist es Mannheim geworden und es hatte dann den guten Ausgang für uns genommen. Und da war eine ganze Region, war auf dem Bein und das war schon ein tolles Erlebnis, dann auch auf dem Marktplatz zu stehen in Meppen und sich feiern zu lassen.
Du hast gerade Christian erwähnt, gemeint ist natürlich Christian Neidhardt. Der ging dann 2020 zu Rot-Weiß Essen. Du bist in Meppen geblieben. Wie war es dann für dich als Co-Trainer unter Thorsten Frings und Rico Schmidt?
Ja, man darf mal eins nicht vergessen, Christian und ich, wir kennen uns seit 1999. Ich bin nach Kloppenburg gekommen, Christian musste seine Laufbahn dann in Kloppenburg beenden wegen seiner Kniegeschichte. Wir haben dann alle Lizenzen zusammengebastelt, also bis zur A-Lizenz, und haben uns dann 2013 in Hennef, haben wir gesagt, wir können doch mal was zusammen machen. So, und da waren auch 2013 diese Gespräche. Christian war noch in Oldenburg im Gespräch und Meppen. Und dann haben wir uns natürlich ausgetauscht und sagt er, was würdest du denn tun? Und ich sage, ja, wenn ich das jetzt alles so mitbekomme, würde ich nach Meppen gehen. Ja, und dann irgendwann im Dezember 2014 bekam ich dann einen Anruf von Dieter Barlager aus Meppen, ob ich mir vorstellen könnte, ab der Saison 2015 dann nach Meppen als Co-Trainer zu wechseln. Ja, und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden, ja, weil das auch in Kloppenburg so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war, dieses Drumherum. Zahlungsmoral war nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Und das war so ein schleichender Prozess auch in Kloppenburg. Und da war für mich dann auch die Entscheidung leicht gemacht worden, dann nach Meppen zu gehen, weil da auch nochmal eine ganz andere Wucht dahinter steckt.
Und wie war es dann am Ende dann mit Frings und Schmidt?
Ja, was ich eigentlich sagen wollte, dass das natürlich mit Christian eine gewachsene Sache war. So, wir sind morgens jetzt zu der Zeit auch noch in Kloppenburg gewohnt. Wir sind dann zusammen die 60 Kilometer nach Meppen gefahren. Er ist ins Auto eingestiegen oder ich bin ins Auto eingestiegen und er wusste, was passiert ist die Nacht, den Tag vorher und. Und das war so ein, ja, wie so eine Ehe. Ja, also wir haben uns mehr gesehen, als uns unsere Frauen gesehen haben. So, und dann ist ja Christian dann nach Essen gewechselt. Ich hatte noch Vertrag in Meppen. Ja, und dann kam mit Thorsten Frings ein neuer Trainer und es sollte kein Co-Trainer mit dazukommen, aber Thorsten wollte unbedingt noch einen Co-Trainer haben. So, und da war das natürlich in der ersten Zeit ein schweres Unterfangen, ne? Das alles so zu koordinieren, sich so kennenzulernen, dass auch ja Abläufe dann klar werden und. So, das hat dann nicht so funktioniert, also hat sich in den Ergebnissen nicht wiedergespiegelt. So, dann ist Thorsten gegangen. Dann habe ich für ein Spiel in Ingolstadt, war ich dann Interimscoach.
Ungeschlagen als Trainerin.
Ja, sensationell, ja. Und dann kam Rico Schmidt. So, und er hat dann die letzten vier Spiele bestritten, haben wir dann unglücklich verloren zu Hause gegen, ich glaube, es war Hansa Rostock oder Magdeburg. Ja, und haben es dann nicht geschafft und sind dann aber drin geblieben aufgrund des Lizenzentzuges vom KFC Uerdingen. Rico ist speziell. Ja, und
Frings auch.
Ja, aber wie gesagt, Thorsten ist einer, der schon sehr, sehr menschelt. Ja, muss man sagen. Und bei Rico, ja, er wusste schon, was er will und wie er es will und wie man es machen muss.
Du hast ja nach wie vor eine große Verbindung zu Meppen, eine emotionale. Jetzt sorgte der SV Meppen ja zuletzt mit der Verpflichtung von Ernst Middendorp als Trainer für Schlagzeilen. Wie war denn deine erste Reaktion, als du gehört hast, Middendorp kommt nach Meppen?
Ja, die erste Reaktion war, oha, ja, so einen renommierten Trainer zurückzuholen nach Deutschland. So, er war ja, glaube ich, 12 oder 15 Jahre in Südafrika, so hat man das ja immer dann mitbekommen. Zweite Gedanke war, oh, das hat bestimmt Ronny Maul mit veranstaltet, ja, weil Ronny war ja sein Spieler in Bielefeld. Ja, und dann, wie gesagt, ist mir dann so eine Episode eingefallen aus Jena zu Zweitliga-Zeiten. Wir haben gegen Abstieg gespielt, Bielefeld war schon aufgestiegen. Wir haben das Spiel 2-1 gewonnen und dann hatte Bielefeld damals eine Bärentruppe mit Uli Stein, Thomas von Hesen, Fritz Walter. Ja, das war ein gigantischer Kader, was sie hatten. Und selbst in so einem Erfolg, sage ich mal, mit Aufstieg, haben sich dann die zwei Alpha-Tiere in Bielefeld, Ernst Middendorp und Uli Stein, dann nach dem Spiel in die Klatten gekriegt. Und dann hat dann eben der Uli Stein dann zum Ernst Middendorp gesagt, du bist der schlechteste Trainer, den ich je hatte. Und Ernst Middendorp hat gesagt, du bist der schlechteste Torhüter, den ich hatte. Und dann mussten die Spieler schlichten, dass sie nicht aufeinander losgegangen sind. Also man merkt dann schon, was für Emotionen da drin hängen und auch was Ernst Middendorp für emotionaler Typ ist. Ne?
Und du hast im Kabinengang noch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, oder?
Nein, ich habe mir das angehört und habe so gedacht, boah, Wahnsinn, was da so abgeht, ne? Trotz Erfolg. Ne? Und das war schon eine Episode, die einem dann wieder eingefallen ist.
Ja, aber Uli Stein und Ernst Middendorp, da haben sich dann auch zwei gesucht und gefunden.
Ja, richtig, aber es stand ja auch was dahinter. Ne? Also bei Uli Stein stand die Leistung dahinter als Spieler, als Torwart. Ja, und bei Ernst Middendorp auch die Leistung als Trainer, sonst wäre Bielefeld nicht aufgestiegen. Ja, man muss ja auch diese ganzen Charaktere auch unter einen Hut bringen. Ne?
Gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter zurück in deiner Vita. Du hast gerade eine Episode aus deiner Jena-Zeit erzählt. Du hast davor für den FSV Zwickau in der DDR-Oberliga, in der ersten Liga gespielt. Die DDR-Torwart-Legende Jürgen Kreu war, ich glaube, kann man sagen, dein Mentor, Gerd Schädlich, dein Trainer. Wie haben dich diese zwei Ikonen des DDR-Fußballs geprägt in deiner Zeit?
Also Jürgen Kreu war ja der Torwart im Osten zu der Zeit. Er hat ja auch dazu beigetragen, dass die DDR gegen die Bundesrepublik in Hamburg gewonnen hat. Er ist immer in Zwickau geblieben. Er hat nie beim Fußballclub gespielt. So, die Oberen in der DDR haben ihn auch gelassen, weil er eben ja ein Denkmal war und da hat sich auch keiner rangetraut. So, der ist Ehrenbürger der Stadt in Zwickau und ich hatte das Glück, dass er auch mein Trainer war, dann später sportlicher Leiter. Und er war einer, der immer gesagt hat, Mario Neumann wird es mal schaffen. So, also schaffen, zumindest mal höherklassigen Fußball zu spielen. Und das hat mich natürlich auch gefreut, diese Aussage. Und hat mich bestärkt, dann auch so weiter reinzuhauen, wie ich es dann auch gemacht habe. Und habe dann die Früchte geerntet, durfte dann in der damaligen ersten Liga in der DDR spielen. Ja, und das war ja auch eine Liga, wo richtig tolle Jungs unterwegs waren, ja, mit Matthias Sammer, mit Ulf Kirsten, mit Thorsten Gütschow, ja, ne, Andreas Thom, ja, der jetzt bei Hertha dann lange auch Co-Trainer war. Ne, das waren schon Legenden für diese Zeit und der eine oder andere, der dann den ganz großen Sprung geschafft und durfte den deutschen Fußball auch noch ein bisschen helfen, den gesamtdeutschen Fußball.
Und Gerd Schädlich als Trainer?
Ja, Gerd Schädlich war ein, wenn man ein Foto sieht von ihm, ein sehr, sehr mürrischer Typ, hat einen ganz eigenartigen Humor, aber es war ein richtig toller Trainer, der es geschafft hat, mit drei verfeindeten Vereinen, mit Aue, mit Zwickau und mit Chemnitz, aufzusteigen und hat das ganze Umfeld in diesem Verein so zusammengeführt, dass alle an einem Strang gezogen haben und der hatte da eine Gabe für. Ja, Vereine wieder zusammenzubringen, die eigentlich so zerstritten waren, also wo es in den Vereinen einzelne Vereine gab. Und er hat aber wieder geschafft, das als Gemeinschaft hinzubekommen. Ja, und wie gesagt, und hatte Erfolg und hat diese Vereine oder hat Vereine, die verfeindet waren, in diese Liga gebracht. Das muss man sagen. Und es ist ja auch nicht alltäglich, dass ein Trainer aus Zwickau dann nach Aue geht oder von Aue nach Chemnitz. Ja, also da würden schon normalerweise die Fans auf die Barrikaden gehen. Aber Gerd Schädlich hat es eben geschafft, das in diese Bahn zu lenken, dass die Energie im Verein bleibt und sich nicht gegen seine Person gerichtet hat.
Also das ist dann ja vergleichbar, wenn man von Dortmund nach Schalke wechselt oder von Olte nach Langfürden.
Olte Langfürden weiß ich nicht, aber das andere kann ich mir vorstellen. Ja.
Okay, du hast gerade solche Spielernamen erwähnt wie Thomas Doll, wie Matthias Sammer, Andreas Thom, gegen die du gespielt hast. Ulf Kirsten gehört, glaube ich, auch dazu. Alles Spieler, die direkt nach der Wende in die Bundesliga gekommen sind. Hattest du auch diesen Traum vom Profi-Dasein im Westen?
Geträumt hat man immer, aber die Angebote waren nicht da. Ja, man muss dazu sagen, wir sind mit Zwickau ein Jahr zu früh abgestiegen aus der ersten Liga in der DDR. Wäre es ja ein Jahr später gewesen und ich hätte diese Saison gespielt wie ein Jahr vorher, dann wäre vielleicht auch das eine oder andere Angebot gekommen, weil ich war zu der Zeit, es gab so zwei Zeitungen, die FUWO gab es, die Fußballwoche, die gibt's noch. Das war so damals der Kicker. So, da war ich die Nummer drei hinter den Nationaltorhütern. Und dann gab es ein Sportecho, nannte sich diese Zeitschrift. Die erschien, glaube ich, jeden Tag. Und da war ich auch in der Elf der zweiten Halbserie als Torhüter, also Nummer eins, habe die Nationaltorhüter hinter mir gelassen. Und deswegen glaube ich, wäre es ein Jahr später gewesen, hätte ich vielleicht die Tür aufbekommen, um in die Bundesliga oder in die zweite Bundesliga zu kommen.
Ja, 1993 bist du dann zu Carl Zeiss Jena gewechselt, als Nummer zwei hinter Perry Bräutigam. Hans Meyer war im ersten Jahr dein Trainer in Jena. Welche Erinnerung hast du an diese Zeit? Ich meine, Hans Meyer ist ja auch ein spezieller Typ.
Hans Meyer ist ein spezieller Typ. Er ist eine Persönlichkeit. Also wenn der vor dir steht, dann, wo ich den das erste Mal gesehen habe, da zittern die Knie. Ja, so muss man sich vorstellen, Riesenhände, immer ein Schlüsselbund in der Hand, eine ganz klare Ansprache, der ja alles weiß über Fußball, er versucht das auch zu vermitteln, hat einen Humor, wo man sich dran gewöhnen muss, wo vielleicht der eine oder andere junge Spieler Probleme mit hatte, ja, und wir haben es leider nicht geschafft mit Hans Meyer, dann sind wir abgestiegen in die Regionalliga und dann waren die ersten sechs Spiele nicht so erfolgreich und dann hat man sich von Hans Meyer getrennt und dann kam dann Eberhard Vogel, auch ein altinternationaler DDR-Fußballer, der auch mal kurz in Hannover Trainer war, und mit dem sind wir dann ungeschlagen geblieben und haben dann den Aufstieg geschafft.
Du hast dann 59 Zweitligaspiele mit Jena gemacht. Ist das eine Zahl, wo du sagst, ja, ich habe mir den Traum vom Profifußball erfüllt? Ist das so ein Kriterium, wo du sagst, 59 Zweitligaspiele, ja, ich bin da echt fein damit?
Also wenn man überlegt, wie viele Mannschaften es gibt, wie viele Plätze es gibt in diesen Mannschaften, so, dann ist ja die Torwartposition nochmal eine speziellere Position. Ich sag mal so, ich hatte 30% vielleicht Talent, 70% Ehrgeiz. Was ich aus diesem Produkt gemacht habe, bin ich damit zufrieden. Sicher hätte ich mir in Jena dann zum Schluss ein paar Spiele mehr gewünscht. Ja, aber dann hat Frank Engel damals Mike Kichko geholt. So, und hat sich dann für ihn entschieden. So, und es ist ja nun so, dass du im Fußball oder als Torhüter nur nicht jedes Spiel dann auch deine Chance bekommst. Ne? So, wenn der normale oder der Stammtorwart seine Leistung bringt, wechselt man ja nicht als Trainer oder sollte man nicht wechseln. Ja, und deswegen, ich habe mich immer gefügt, war immer auch für ein gutes Klima im Torwartteam. Dafür war ich immer, dafür habe ich auch gelebt, weil ich das auch erwartet habe, wenn ich gespielt habe, ne, dass mein Torwartkollege auch gönnen kann.
Und dann kam es dann aber doch zum Wechsel nach Cloppenburg. Erzähl kurz, wie es dazu gekommen ist.
Ja, das war eine Geschichte. Die Saison endete relativ spät und mein letztes Zweitligaspiel war gegen den SV Meppen. Habe mich in diesem Spiel verletzt, hatte nie muskuläre Verletzungen und in diesem Spiel, glaube ich in der 70. Minute bei einem Abschlag, habe ich mir ein Muskelbündel angerissen und war dann verletzt und die Saison war relativ spät zu Ende. Und Jena wollte mich behalten, so ja, ich habe gesagt, ja, ich höre mir das an und dann hatte ich ein Probetraining beim SSV Ulm unter Ralf Rangnick und dann bin ich nach Ulm gefahren mit meinem Berater und gab es damals auch schon einen Berater und dann habe ich das Probetraining absolviert und Ralf Rangnick wollte mich haben. So, und dann habe ich Jena angerufen nach dem Training und habe gesagt, du, ich gehe nach Ulm, guckt euch bitte nach einem anderen Torwart um. Ja, und dann saßen wir zusammen, haben dann alles besprochen mit Ralf Rangnick und dann sagte Ralf Rangnick, ja Mario, wir sind uns ja klar, aber ich habe ein Problem, unser Manager kommt Donnerstag erst wieder und dann kann er den Vertrag aufsetzen, unterschreiben und und. Ich sage, ja, aber ich habe ein Problem, ich fliege morgen in Urlaub. Und dann sagt er, ja, fliege in Urlaub, alles gut und wir telefonieren. Ja, und dann hat, auf dem Rückweg habe ich dann nochmal mit Jena gesprochen. Ich sage, du, das ist jetzt safe mit Ulm und die sind ja dann aufgestiegen in die zweite Liga und in dem Jahr darauf haben die einen Durchmarsch gemacht in die erste Liga. Ja, und dann ich in Urlaub geflogen und Donnerstag klingelt das Telefon, da war Ralf Rangnick dran. Dann habe ich gesagt, oh Trainer, das ist ja nett, dass Sie mal fragen, wie das Wetter ist und so. Und dann sagt er, ja, ich habe eine schlechte Nachricht. Ich sage, wie schlechte Nachricht? Und ja, ich musste mich entscheiden zwischen Stürmer und Torwart. Und ich sage, ja, aber wir haben doch alles, Sie wollen mich doch als Torwart haben. Ja, nee, wir mussten uns entscheiden jetzt und der Vertrag kommt nicht zustande. So, und ich dann Panik bekomme. Hab den in Jena angerufen. Ich sage, Jungs, wie sieht's aus? Ich würde jetzt doch bleiben wollen. Und dann haben die gesagt, Mario, wir haben gerade einen Torwart verpflichtet. So, und dann war das Zinnober arbeitslos. Und dann habe ich mich ein halbes Jahr für mich beschäftigt und durfte ab und zu mal mittrainieren bei Carl Zeiss. Dann war kurz der Gedanke zurück, also dass sie mich zurückholen oder nicht. So, das hat man dann verworfen. Und dann endete zu der Zeit am 15. Januar die Transferperiode. Und ein Freund von mir hat ein Autohaus in Jena und dann habe ich denen gesagt, du pass auf, wenn ich heute bis 0 Uhr nichts höre, dann musst du mir irgendwie einen Job geben als Waschbär oder keine Ahnung. Und bin dann zu meinen Eltern gefahren nach Zwickau, habe denen das dann erklärt und dann auf dem Rückweg klingelt das Telefon. Und dann war einer dran und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, in Cloppenburg zu spielen. Und dann habe ich erstmal überlegt, Cloppenburg, wo ist Cloppenburg? Und dann ist mir eingefallen, oh, wenn wir mit Jena nach Meppen gefahren sind, musste mir ja Cloppenburg Autobahn runter und dann bin durch nach Meppen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ein halbes Jahr machst du das. Das war zu der Zeit dritte Liga, so diese Wertigkeit. Ja, und dann bin ich hängen geblieben.
Ja, und dann bist du hast diesen 17. Januar 1999 schon erwähnt, auf dem Bahnhof in Oldenburg angekommen und dein Chauffeur war eine bekannte Größe. Erzähl mal.
Ja, also Maxi Steinbach war zu der Zeit Trainer in Cloppenburg. Ja, und hat mich in Oldenburg, weil er dort gelebt hat, vom Bahnhof abgeholt. Und Maxi Steinbach war ja auch in der ehemaligen DDR eine Legende. Ja, und ist ja dann nach der Wende, glaube ich, nach Oldenburg gegangen und hat dort mit Oldenburg dann auch zweite Liga gespielt. Ja, und der stand dann auf dem Bahnhof und ich sage, hallo Herr Steinbach. Und er so, ja, ich bin Maxe. Ich sage, ja, Herr Steinbach. Schön, dass wir uns kennenlernen und er sagte dann, ja, gib mal deinen Koffer her und so. Ich sage, nein, ich kann nicht selber tragen. Herr Steinbach, nein, ich bin Maxe, gib mir jetzt die Koffer. Und ja, so, und da habe ich erstmal so gemerkt, dass du jetzt in einem anderen Landesteil bist, ja, wo geduzt wird, wo, ja, musste man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich hatte den höchsten Respekt vor Maxi Steinbach und wir kannten das nicht, dass man sich dann permanent duzt und. Ne?
Und er trägt sogar deine Koffer.
Und er hat sogar meinen Koffer getragen und ich hoffe, ich habe ihn ein bisschen dann als Spieler auch zurückgeben können.
Ja, und du hast es erwähnt, eigentlich wolltest du nur ein halbes Jahr in Cloppenburg bleiben. Daraus sind jetzt 24 Jahre im Oldenburger Münsterland geworden. Kann so schlecht hier nicht sein.
Nein, es ist eine tolle Ecke, ja, und habe auch viele, viele tolle Menschen kennengelernt und viele tolle Erlebnisse auch hier gehabt. Habe hier meine Frau kennengelernt und es ist auch angenehm zu sehen, wenn du siehst, ob die Verwandtschaft losfährt oder nicht, weil keine Berge dazwischen sind.
Mhm. Und den sächsischen Einschlag in der Stimme, den hast du dir aber dann noch bewahrt.
Ja, also ich glaube, dass es nicht so schlimm ist. Jetzt werden wahrscheinlich meine ehemaligen Spieler lachen, aber ich bilde mir ein, nicht so sehr zu sächseln. Ja, natürlich spreche ich nicht das perfekte Hochdeutsch, das ist auch klar.
Welcher Job hätte dich denn gereizt, wenn es nicht mit Fußball geklappt hätte?
Ja, ich hatte da ganz tolle Gedanken in der Zeit, wo ich mich hätte entscheiden müssen, eine Lehre anzufangen. So, mich hat immer so der Journalismus interessiert. Wurde dann beim Berufsberatungsgespräch, wurde dann aber gesagt, Mario, kannst du knicken. Ja, dein Papa ist nicht in der Partei, deine Mama ist nicht in der Partei. Da wird es ganz schwer, da den Einstieg zu kriegen. Die gleiche Aussage bekam ich dann, wo ich gesagt habe, oh, Kriminalpolizei wäre vielleicht auch ganz interessant. Und dann waren diese zwei Wünsche weg. Und dann habe ich so für mich gedacht, okay, dann konzentrierst du dich auf das, was du kannst oder was die Leute sagen oder der Meinung waren, was du kannst, Fußball spielen. Und unser Hauptsponsor war Sachsenring. Da wurde der legendäre Trabi gebaut. Und dort habe ich dann eine Ausbildung angefangen als Werkzeugmacher. Damals hieß es Facharbeiter für Fertigungsmittel. Ja, und habe dann meine Ausbildung als Werkzeugmacher gemacht und durfte aber dann auch in dieser Zeit, hat man uns dann auch schon mal freigestellt fürs Training und. Also das war ja eine abgeschlossene Berufsausbildung.
Dann. Aber in den Journalismus konntest du dann ja doch noch ein bisschen reinschnuppern. Du hast, die Frankenpost hatte damals eine Niederlassung in Zwickau und du hast tatsächlich dein Volontariat gestartet. Deine erste Story befasste sich mit einem Babysitter-Shop. Das klingt unfassbar spannend.
Ja, war's. Also die Geschichte war ja so, es kam ja dann zur Abwicklung vom Sachsenring, von unserem Hauptsponsor. Und da musste ja der Verein sehen, wie fängt man das auf, die Bezahlung der Spieler. So, und dann gab es so einen Kooperationsvertrag mit der Frankenpost damals. Und ich durfte dann ein Volontariat antreten. Und die Absprache war Schnuppereien und dann kannst du über Sport berichten. So, und dann musste man sich ja Themen suchen als Volontär und dann bin ich dann auf so eine Annonce gestoßen, dann war dann so Babysitter-Shop. Und da bin ich dann da hingefahren und habe dann mit der Dame und so gesprochen und im Endeffekt ist das heute, denke ich mal, wie so eine Tagesmutter, ne, und die hat das damals Babysitter-Shop genannt. Und das war mein erster Artikel, den ich geschrieben habe. Das war mein erster und dann durfte ich noch einen schreiben. Wurde ein Heim gebaut für Menschen mit Behinderung und bin ich da hingefahren und da war nur noch Gartenarbeiten zu machen und dann habe ich dann mit dem Bauleiter gesprochen, ob das denn mit der Einweihung nächste Woche pünktlich klappen würde und er sagte, klar, das kriegen wir hin und nächsten Tag hatte ich Termin bei meinem Chefredakteur und da habe ich mich schon gefreut, weil ich gedacht habe, jetzt sagt er, jetzt hast du deine zwei Artikel weg und jetzt darfst du über den Sport berichten. So, dann hat er mich zusammengeschissen, auf Deutsch gesagt, weil ich mir erlaubt habe, reinzuschreiben, dass die Eröffnung dann und dann stattfindet. Und da habe ich gesagt, ja, aber der Bauleiter hat mir das doch auch gesagt. Und dann sagte er, nein, der Bauleiter hat das abgestritten und als Journalist ist es eine Pflicht, das alles genau zu recherchieren. So, und dann habe ich so für mich gedacht, okay, das ist vielleicht dann doch nicht dein Ding, wenn du auch nicht über Fußball berichten darfst, dann beenden wir das Ding. Und das war dann mein zweiter Artikel und das war aber auch gleichzeitig mein letzter.
Aber das kann ich dir sagen, ich bin auf der Suche immer nach freien Mitarbeitern für die Sportredaktion. Vielleicht mahnt sich da ja noch eine große Karriere bei dir an.
Wenn man über Sport berichten kann, immer.
Ja, aber ich fürchte allerdings, dass ich finanziell nicht mit Eute mithalten kann.
Das weiß ich nicht.
Gut, an der Stelle sollten wir vielleicht das Thema wechseln. Vielleicht noch ein kleiner privater Schwenk. Eure Patchwork-Familie in Sevelten hat 4 Kinder, Jan Ole ist 22, spielt in Thüle, Lasse ist 17, ist Torwart beim JFV Kloppenburg, Jelte ist 12, spielt für die JSG Sevelten Kappeln Elsten und Max ist 11, spielt für den TuS Emstecker-Feld. Da drängen sich für mich zwei Fragen auf. Erstens, wo gibt's für den Groundhopper Mario Neumann die beste Bratwurst? Und zweitens, wie hält die Dame des Hauses das mit 5 Fußballern zu Hause aus?
Tja, beste Bratwurst ist schwer, also die in Meppen hat immer gut geschmeckt. In Sevelten, die waren auch gut, weil das haben wir als Eltern immer organisiert, wenn die Kleinen gespielt haben. So, das ist aber jetzt auch eingeschlafen. In Thüle gibt's gute Pommes. Ja, aber das hat sich jetzt auch erledigt. Mein Großer wechselt nach Gachel. Die sind gestern aufgestiegen. Ja, es ist nicht so einfach, das alles zu regeln. Auch für meine Frau muss ja dann auch Prioritäten setzen. So, und das ist dann auch manchmal so, wo sie auch aufpassen muss, wen bevorteilt sie, wen nicht. Und ja, es ist unser großes Glück oder mein Glück ist, dass meine Frau aus dem Sport kommt. Sie war eine sehr gute Volleyballerin, auch eine sehr gute Leichtathletin. So, die hat da sehr, sehr viel Verständnis für die ganze Sache und schaut auch gern Fußball. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, okay. Mario, zum Abschluss würde ich gerne noch eine kurze Schnellfragerunde machen. Zwei Begriffe zur Auswahl ist, glaube ich, erklärt sich von selbst. Spargel oder Grünkohl?
Spargel.
Bier oder Wein?
Beides.
Berge oder Strand?
Strand.
Jeans oder Jogginghose?
Beides.
Das hat ein bisschen lange gedauert. Eigentlich wolltest du Jogginghose sagen, ne?
Ja.
E-Bike oder normales Fahrrad?
Normales Fahrrad.
Hörbuch oder gedrucktes Buch?
Früher habe ich gern gelesen. In dem richtigen Buch.
Ja, okay. Manuel Neuer oder Marc-André Ter Stegen?
Manuel Neuer.
Gute Strafraumbeherrschung als Torwart oder gute Spieleröffnung?
Beides.
Lieblingsmusik?
Querbeet.
Lieblingsstadt?
Köln.
Ein Lieblingsfach früher in der Schule? Sport. Ich weiß, es ist lange her, aber du erinnerst dich.
Sport.
Sport, okay. Lieblingsfußball-Bundesliga-Club?
1. FC Köln.
Erklär mir kurz das Faible für den 1. FC. Du hast es jetzt zweimal Köln genannt.
Ja, es könnte länger dauern. Die Geschichte stand aber auch
schon
mal.
Wir haben Zeit.
Ja, die Geschichte stand auch schon mal im Kicker. Meine Oma, die ist 1978, durfte in den Westen reisen und hat mir dann eine Tafel Schokolade mitgebracht. Ich müsste lügen, welche Marke das war, ob das Alpjahr war, und da waren früher Fußballbilder drin. Und in dem Jahr ist Köln Meister und Pokalsieger geworden und in dieser Schokolade war dieses Bild vom 1. FC Köln. Das habe ich mir ausgeschnitten, über den Schreibtisch gehängt. Und dann kam dazu, dass mein Onkel auch so ein Faible hatte für den 1. FC Köln. Und wir haben dann immer bei meiner Oma in Leipzig im Hinterhof, haben wir immer Fußball gespielt. Da war so eine Teppichklopfstange und dann haben wir immer geschossen und dann haben nur Tore gezählt, Innenpfosten oder Unterlatte. Und dann waren wir immer der 1. FC Köln. Und das hat sich dann so entwickelt und ja, und ich bin seit 78 Köln-Fan. Wenn ich Zeit habe, fahre ich da auch mal hin und trinke auch gerne mal einen Kölsch. Ja, und es macht diese Mentalität gefällt mir auch. Und und hatte dann das Glück auch, wo ich nach Meppen gewechselt bin, durfte ich dann mit zur Auslosung fahren. Die war damals in Reutlingen. Und da war der Vorstand Sport Heiner Beckmann mit und dann sagte er so: Was meinst du denn, was kriegen wir denn für ein Los? Ich sage, wir kriegen 1. FC Köln. Und was kam? 1. FC Köln. Das war natürlich für mich ein Traum. Ja, mein erstes DFB-Pokalspiel für Meppen und dann auch noch gegen 1. FC Köln. Das war schon, dann noch ein Trikot abgestaubt von Anthony Modest. Das war schon gut.
Was eine Tafel Schokolade so auslösen kann.
Genau, das kann sie.
Ja, Mario, wir sind am Ende angekommen. Erstmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Auskunft. Ich glaube, das war eine kurzweilige Nummer. Dafür erstmal vielen Dank.
Gerne.
Ja, liebe Zuhörer, das war die 14. Folge des Podcasts Auszeit der OM Medien Sportredaktion. Die 15. Folge erscheint am letzten Donnerstag im Mai. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.